Judith Holofernes, darf man das fragen? Wie normal ist Ihr Leben auf einer Skala von, ich weiß nicht, 1 bis 2, nee, von 1 bis 10, sagen wir mal.
Eine gute Frage. Ich würde sagen, auf der Skala meines eigenen Lebens, ja, also wie mein Leben bisher so verlaufen ist, bin ich gerade in einem normaleren Bereich, aber nur so innerhalb meiner eigenen Skala. Mein Leben hat auch in meiner Kindheit schon nicht so richtig konventionell angefangen mit lesbischer Mutter und WG beziehungsweise beinahe Kommunenkindheit in Berlin und dann nach Freiburg und so. Also ich kenne es nicht anders, sagen wir mal, aber von normal bin ich wahrscheinlich relativ weit entfernt.
Die Normalität kriegt ja jetzt denn sozusagen, also eine Normalität, die man so eine Familiennormalität nennen würde, also das tägliche Leben, was man so zu bestreiten hat, vermutlich ein bisschen mehr Schlagseite, wenn das neue Album draußen ist. Also ja. Das heißt im Vorfeld viele Interviews, viele Termine, viel Aufmerksamkeit und dann natürlich hoffentlich ein positives Echo. Viele Menschen, denen die Musik vielleicht gefällt, die was dazu sagen wollen, die auf Konzerte kommen. Das ist dann schon so ein unnormalerer Teil oder wie sehen Sie das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich empfinde mich jetzt gerade so ein bisschen als im Ausnahmezustand. Und das Schöne ist aber, dass ich das ja inzwischen kenne und weiß, dass das auch wieder vorbeigeht. Und dann kann man das ganz gut eine Zeit lang machen. Aber es ist schon seltsam für mich. Also ich werde im Laufe meines Lebens eher introvertierter und meine liebsten Hobbys sind aus dem Fenster gucken und nichts tun und spazieren gehen und ich habe ausgeprägte Sehnsucht nach einem Hund. So, ne, das ist, so verbringe ich eigentlich meine Zeit und das ist ja schon ein drastischer Kontrast jetzt.
Gibt es dafür eine Erklärung oder gibt es dafür, sagen wir mal, so Muster, wo Sie sagen würden, naja, ich hatte auch ganz viel Aufmerksamkeit eine ganze Zeit lang.
Ja.
Und das ist damit so abgegolten, der Hunger ist gestillt oder hat das damit keine Ursache? Ist das eher was Sie sich selbst an sich selbst feststellen und noch nicht richtig ergründet haben?
Richtig ergründet habe ich es vielleicht nicht, aber es mag natürlich mit der Beschäftigung mit dem Buddhismus zu tun haben, dass ich einfach inzwischen relativ klar habe, was für eine Lebensweise ich anstrebe, weil ich weiß, dass sie mir gut bekommt. So. Und auf der anderen Seite, ja, natürlich, ich habe schon ganz schön viel Aufmerksamkeit in meinem Leben abbekommen. Und zumindest ist es so, dass Aufmerksamkeit um der Aufmerksamkeit willen jetzt nicht mehr so ein Thrill ist. Ne? Natürlich mit Anfang 20 denkt man, ich bin im Fernsehen. Und es ist einem ein bisschen egal, warum. Und inzwischen gucke ich schon sehr genau, warum.
Sie könnten aber auch wahrscheinlich, ich stelle mir das zumindest so vor, spielend in irgendeiner Jury, in einer Castingshow sitzen, in irgendeiner Talkshow, mit irgendeinem Projekt, irgendeiner Sache, auf einem gewissen Aufmerksamkeitslevel, die Suppe ein bisschen weiter kochen.
Ja,
könnten Sie machen, oder?
Ja, klar, das ist natürlich auch eine Entscheidung. Also man kann ja aus dieser Aufmerksamkeit selbst einen Beruf machen. Also man kann tatsächlich von Prominenz an sich leben. Das kann man von außen beobachten, aber man kriegt ja dann wirklich Geld angeboten dafür, irgendwo hinzugehen und fotografiert zu werden und so. Und das habe ich glücklicherweise immer schon ausgeschlossen, weil davon gibt es ja auch keine natürlichen Pausen. Aber bei dem, was ich mache, ist es jetzt so, dass ich weiß, ich möchte natürlich, dass die Leute mitkriegen, dass ich eine Platte gemacht habe, weil wenn es keiner merkt, dann hört die auch keiner. Und wenn die dann keiner kauft, kann ich auch meine Band nicht bezahlen und so, ne? Aber ich habe halt zwischendurch Pausen, wo das völlig egal ist und wo ich jetzt nicht prominent sein muss als Selbstzweck.
Wir wollen natürlich ein bisschen reden über Ihr neues Album »Ich bin das Chaos«. Ein bisschen hören, wie es dazu gekommen ist und ein bisschen über die Zeiten sprechen, als Sie mit Wir sind Helden ganz im Aufmerksamkeitszentrum gestanden haben. Wie ist das heute, wenn Sie unterwegs sind in Berlin? Lassen die Leute Sie, gucken Leute Sie an? Fassen die Leute an? Wollen die was von Ihnen oder lassen Sie die einfach mal in Ruhe, weil Sie denken, naja, die ist irgendwie jetzt hier privat und die wohnt hier eben?
Das war irgendwie immer schon ein Segen, dass ich in Berlin-Kreuzberg wohne. Das war auch zu den allerwildesten Heldenzeiten schon so, dass ich teilweise 3 Monate lang oder so vergessen habe, dass ich eigentlich in der Öffentlichkeit stehe. Und die Kreuzberger sind einfach so abgebrüht, Die haben dann an dem gleichen Tag erstens schon 3 Tatortkommissare beim Bäcker gesehen und ne, die holt nichts hinterm Ofen vor. Und dann sind sie sich auch noch zu cool, um irgendwie zu enthusiastisch dann damit aufzufallen. Also eher so, dass ich teilweise merke, dass Leute wohl wissen, was ich mache. Also ich gehe 5-mal zur Physiotherapie und beim 6. Mal merke ich, dass die Frau sehr wohl weiß, was ich beruflich mache.
Ja, ich bin das Chaos. Das klingt erstmal nach einer Selbstbeschreibung, ist aber gar nicht so einfach. Der Titel, wenn man sich den Text durchliest, ist gar nicht so einfach. Das klingt ja nicht, das sagt mal jemand, er ist ein ganz unordentlicher Mensch oder so. So simpel ist es ja nicht. So simpel ist es auch nie bei Ihnen mit den Texten. Ist das sozusagen ein Gegenbesuch zu Leuten, die sagen, alles in Ordnung?
Naja, also eigentlich ist es irgendwie ein Rollenlied, der Song. So, es ist eigentlich mein Sympathy for the Devil. So, ne? Dass ich wollte in die Rolle des Chaos schlüpfen. Und das hat ja gleichzeitig so was Dämonisches und ja, so eine Art Voodoo-Charakter für mich, da so reinzugehen. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig charmant und attraktiv. So, ne? Und ich glaube, wir sind alle auch irgendwie verliebt ins Chaos. So. Und diesen Flirt wollte ich aus der Perspektive des Chaos singen. Das ist natürlich jetzt eher so ein bisschen so eine Metaebene, wo Chaos ist irgendwie Geburt und Zerstörung und so und alles gleichzeitig. Also ich musste manchmal auch an Kali denken, die Göttin von Geburt und Zerstörung. So, ne? So empfinde ich das Chaos. Und auf einer viel profaneren Ebene hat aber zum Beispiel meine Mutter sehr herzlich gelacht, als ich ihr gesagt habe, wie das Album heißt, weil ich schon selbst auch privat mühsam im Zaum gehaltenes Chaos bin, tatsächlich. Ich war einfach immer wahnsinnig verträumt als Kind. So, ich habe tatsächlich meine Schultasche im Schulbus vergessen und ich weiß noch, ich bin von einem Ferienlager mit einem Schuh zurückgekommen. So, ne? Oder habe Spaghetti-Gabeln zur Stirn geführt, gerne und so. Ich habe viel gelesen. Und als ich dann ausgezogen bin von zu Hause, ist das erstmal ordentlich aneinander gerasselt mit der echten Welt und ich musste lernen, dass das dann auch manchmal wehtut, wenn man irgendwie heulend unter seinem IKEA-Regal sitzt, das man nicht aufgebaut kriegt. Und mit den Helden habe ich es tatsächlich gelernt, weil man kann einfach nicht seinen ganzen Kram in jedem Hotelzimmer vergessen. Also es ist einfach sehr komplex, so ein Tourleben. Und auch mein Arbeitsleben wurde sehr schnell sehr komplex. Das ist ja, das klingt ja alles sehr Rock'n'Roll und sehr sexy, aber es ist schon auch ganz schön komplex, einfach. Und auch ein ganz bisschen wie ein Unternehmen zu führen oder so. Das klingt nicht so attraktiv, aber ist so. Es sind viele Leute involviert, man muss viele Entscheidungen fällen.
Viele auch abhängig natürlich in dem Sinne.
Genau, ja. Und da habe ich gelernt, dann doch sehr strukturiert und gefasst irgendwie so zu sein in der Arbeit. Es ist immer noch so, dass wenn ich in so Überforderungszustände gehe, dann ist definitiv die äußere Ordnung das Erste, was geht. Also daran merke ich immer, dass ich einen Gang zurückschalten muss, wenn ich wieder anfange, irgendwie eine Spur von Kleidungsstücken durch die Wohnung zu legen und offene Eierschalen in der Küche liegen.
Wir hören auch später diesen Song natürlich noch, Ich bin das Chaos, um das gleich nochmal abzugleichen. Ich wollte im Moment bei Wir sind Helden bleiben. Am Anfang war das natürlich etwas, was noch nicht strukturiert war, weil es auch noch gar nicht natürlich an. Jede Band fängt irgendwo an und findet sich erstmal und sammelt sich erstmal zusammen. Das war ja nicht anders bei Wir sind Helden, wie bei 1 Million anderen Bands. Hat ja in Hamburg gestartet beim, wie heißt das genau? Beim
Popkurs.
Beim Popkurs. Da hat es natürlich dann auch dieses gewollte Chaos, logischerweise. Man begegnet sich erstmal, alle kommen mit komischen Ideen wahrscheinlich an, so stelle ich mir das vor. So steht es aber auch in diesem Buch, das Sie und Ihre Bandkollegen damals veröffentlicht haben, nach einigen Jahren, auch um sozusagen ein bisschen, ich weiß gar nicht, um Rechenschaft abzulegen, aber ein bisschen dazu von zu erzählen, wie es eben gewesen ist als Band, oder?
Ja, unsere Geschichte war ja auch sehr pittoresk. Also es hatte sowas Märchenhaftes, ne? Und es war sehr ungewöhnlich, glaube ich, wie wir zu unserem Erfolg gekommen sind. Und da gab es einfach lustige Geschichten zu erzählen. Und ich habe jahrelang Tour-Tagebuch geführt und hatte schon unheimlich viel Material. Und deswegen haben wir dann irgendwann ein Buch draus gemacht.
Man kann das dadurch natürlich sehr transparent nachvollziehen, wie das eben dann so gewesen ist. Naja, dann sitzen da zumindest 3 von 4 Bandmitgliedern, die sich dann irgendwie eigentlich auch am Anfang gar nicht so wahnsinnig sympathisch finden, nicht so genau wissen, was man da selbst so will und macht und wie die anderen sind. Und dann klappt das irgendwie doch.
Ja.
Das Sie sagen, es ist pittoresk. Man könnte auch sagen, es hat natürlich dann auch irgendwo was Magisches, wenn das so funktioniert, oder?
Es war völlig magisch. Also natürlich am Anfang empfindet man das erstmal nicht so. Aber mir ist völlig klar, dass unsere Geschichte eigentlich wirklich durchzogen ist von magischen Handlungen auch. Also zum Beispiel gab es ja diesen Moment, und da glaube ich wirklich, das war eigentlich wie so eine Art Voodoo. Ich wusste das damals nicht, ne? Wo nach langer Suche eine Plattenfirma sich endlich meiner, nicht unser, erbarmen wollte und aber mir nahegelegt hat, diese Band doch leider lieber loszuwerden, mit auch extrem ätzenden Untertönen von, dass die ja auch nicht so attraktiv seien, wie sie sein könnten und so, vom Feinsten.
Klingt so ein bisschen wie nach Menschenhandel.
Ja, sehr schön. Und das habe ich ja damals sehr beherzt abgelehnt und dann erst überhaupt den anderen davon erzählt. Und ab dem Moment hat sich für uns alles gedreht. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das einfach, ja, dass es eine bestimmte Magie hat, sich zu Sachen sehr eindeutig zu bekennen und von anderen Sachen aber auch sehr eindeutig abzuwenden. Das sendet einfach für mein Gefühl bestimmte Signale aus, die dann auch eine ganz spezielle Karriere erst ermöglichen.
In jedem Fall eine spezielle Energie, würde ich vermuten. Also wo man sich dann eben auch dann einig ist und sagt, wir gehen jetzt diesen Weg zusammen,
klar,
oder?
Das, ja, bringt natürlich auch eine andere Verbindlichkeit untereinander so, ne? Also für die anderen natürlich auch, wenn die wissen, dass ich mich gerade für sie und gegen einen Plattenvertrag entschieden habe und so. Also ja, da hatten wir dann einfach sehr schöne Momente, wenn wir irgendwie bei Rock am Ring auf der Bühne standen. Und man kann sich ja sehr auflösen in so einem riesigen Publikum. Aber wir hatten halt immer Momente, wo wir uns gegenseitig angeguckt haben und irgendwie dachten, okay, das erleben jetzt nur wir vier.
Wie gucken Sie insgesamt auf diese Zeit zurück? Sie sind alle noch gar nicht so alt gewesen und haben natürlich mächtig viel erlebt, natürlich aber auch einen mächtigen Weg gemacht. Wie gucken Sie darauf von heute aus?
Dankbar gucke ich darauf. Also ich habe das Gefühl, ich habe das absolute Best-Case-Szenario in der deutschen Pop-Landschaft abbekommen. So, ne, ganz wunderbare Arbeitsbedingungen von Anfang an, weil wir ja eben, also wir hatten einen Song im Radio, bevor wir einen Plattenvertrag hatten. Und wir hatten ein Video auf MTV laufen, bevor wir einen Plattenvertrag hatten.
Das sind schon mal so zwei Dinge, die es eigentlich gar nicht gibt.
Die gab es nicht. Ja. Das gab es nicht. Also es hat einfach sehr, sehr gute Bedingungen geschaffen für die Verhandlungen, die dann mit Plattenfirmen kamen. Das heißt, wir hatten immer fantastische Verträge, ganz einfach. Uns hat von Anfang bis Ende nie irgendjemand irgendwie reingeredet, weil natürlich einer Band, wo schon alles läuft, auch keiner mehr sagt, das könnte alles ganz großartig sein, wenn du nur endlich mal Folgendes machen würdest. So. Und es war ein Segen, der uns wirklich bis zum Ende getragen hat.
Auch dann, weil sie sich vielleicht so einig waren und dann vielleicht von außen klar war, das funktioniert genau so, die muss man auch so lassen, wie sie sind, also beim Machen, aber auch beim Sein oder das werden sie auch ausgestrahlt haben, nehme ich an.
Das war vorher überhaupt nicht selbstverständlich. Wir hatten davor, wie alle jungen Bands, auch ganz viele Treffen mit Leuten, die gesagt haben, das ist alles ganz toll, nur an den Texten müssen wir nochmal ein bisschen was machen. Oder ist alles ganz toll, aber wir würden gerne ein bisschen mitschreiben und die Melodien ein bisschen anders und so. Und es war schön, als dann der Gegenbeweis und so. Es ist uns ja dann doch irgendwie zugeflogen.
Bei allem, wo man natürlich auch als einzelne Musikerin, Texterin, Autorin, aber auch natürlich als einzelner Musiker der Band eine Meinung hat und einen Kopf hat und so weiter, war mein Eindruck immer, auch aus eigener Anschauung, dass sie sich, wenn nicht immer einig, aber dann doch zumindest immer alles zusammen irgendwie, so gut es ging, entschieden haben. Ich erinnere mich an ein Interview, wo sie erstmal überlegt haben, wer gibt jetzt dieses Interview, wie machen wir es jetzt gerade, teilen wir es irgendwie auf. So ein Prinzip, das ist aber auch schwer auszuhalten, oder?
Das war sehr, sehr anstrengend. Ich habe immer noch das Gefühl, wir waren wirklich eine wunderschöne Band und ich hätte nicht in einer anderen Band sein wollen. Und ich bin auch froh um die 5 Jahre zu viel, die ich durchgezogen habe. So, ne? Also überhaupt keine Bedauernisse. Aber es war kein einfaches Konzept. Also wir waren für uns selbst eine anstrengende Band. War sehr schön und auch sehr innig und wir waren sehr enge Freunde. Aber wir haben erstens von Anfang an in 3 verschiedenen Städten gewohnt. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht so klar, was das dann auch bedeutet für eine Band, die sowieso immer auf Tour ist. Wenn man dann noch für jede Bandbesprechung und jeden Videodreh und alles sich auch noch zwei Leute in Zug setzen. Also wir waren sehr, sehr viel in Zügen und wir haben alles diskutiert. Wir haben alles, alles, alles diskutiert. In den allerletzten Jahren haben wir so ein bisschen gelernt, dass man manchmal auch irgendjemandem vielleicht einfach, der jetzt gerade die stärkste Meinung hat, das mal überlassen kann.
In einem Buch über die Toten Hosen gibt es eine schöne Stelle, da wird beschrieben, ja, es wird immer alles diskutiert und am Ende entscheidet Campino sowieso. So ist es nicht bei ihm gewesen.
Nein, so war das bei uns nicht. Nee, ja. Das nicht. Wir haben wirklich, waren wirklich basisdemokratisch.
Wir kommen auch gleich noch zu dem, vielleicht 5 Jahre zu lang. Das ist natürlich auch, viele hätten natürlich bedauert, wenn es die Band nicht diese Zeit gegeben hätte.
Ich bin wirklich sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil ich glaube, wir haben es ja dann am Ende 12 Jahre gemacht. Und damit kann man ja auch dann, finde ich, echt gut leben. Und ich glaube, wenn es aber nur irgendwie 6 oder 7 gewesen wären, hätte ich mich immer gefragt, ob man genug reingesteckt hat. Und so weiß ich wirklich, ich habe mit Klauen und Zähnen habe ich an dieser Band festgehalten. Und es war ein sehr schwerer Abschied, aber einer, mit dem ich dann jetzt wiederum auch sehr glücklich bin. Und das wäre nicht so gewesen, wenn wir nicht die letzten 2 Platten, die ich beide sehr schön finde, noch gemacht hätten.
Die letzten beiden Platten, gerade die letzte, hat ja auch dann, das wurde so gedeutet, aber ich finde, man kann es auch sofort nachvollziehen. Natürlich, Bring mich nach Hause, hat natürlich auch sofort einen Abschlusscharakter in dem Sinne. Also von heute aus betrachtet vielleicht sogar noch mehr als damals sozusagen. Man hat natürlich damals auch noch ein bisschen schärfer vielleicht hingeguckt. Heute würde man sagen, ja, das war so ein normales, natürliches Produkt, was dann am Ende vielleicht auch steht. Und was vielleicht auch bis heute so ein bisschen nachwirkt, wo man denkt, naja, die haben alles gegeben, was sie so zusammen hatten und haben auch alles dann gemacht und das ist es dann irgendwie.
Ja.
Aber ich habe natürlich jetzt auch geguckt, wer die Lieder geschrieben hat auf dem neuen Album und frohlockend könnte man ja sagen, oh, da schreibt ja das Bandmitglied Jean auch zum Teil mit.
Bei einem Song, ja, tatsächlich, aber das ist hoffentlich nur der Anfang, weil quasi um gleich alle Hoffnungen im Keim zu ersticken, die ich gar nicht ersticken möchte, weil keiner schließt ja aus, dass wir das irgendwann wieder machen. Aber die Tatsache, dass Jean und ich wieder zusammen schreiben, ist kein Vorzeichen für irgendwas, sondern einfach absolut logisch, weil wenn man mal jemanden gefunden hat, mit dem man tolle Songs schreiben kann, dann sollte man das unbedingt festhalten und weitermachen. Tatsächlich hat es ein paar Jahre so ein bisschen gezwickt jetzt und war so ein bisschen schwierig, ne? Oder hätten wir irgendwie, obwohl wir uns ganz viel sehen, aber es wäre schwierig gewesen. Und jetzt geht es wieder. Aber eben gerade, weil es nicht die Frage aufmacht, ob wir dann jetzt irgendwie eigentlich gerade wieder Wir sind Helden machen oder so. Also bei dem Song, bei Ich bin das Chaos, da hat er tatsächlich mehr so 2, 3 Akkorde rumgedreht. Und ich hatte so eine Sorgenstelle, die mir nicht gefallen hat. Und dafür ist er unter anderem, also er ist sowieso fantastisch, aber wenn man ihm sowas bringt, dann legt er das halt mit einem Karate-Schlag auf den Rücken. So. Und das hat er bei Chaos gemacht.
Wie schreiben Sie Lieder? Fällt Ihnen eine Zeile ein? Fällt Ihnen ein Thema ein? Denken Sie, das wäre mal was für mich? Oder ist das eher was, was man unbewusst mitnimmt irgendwo und dann kommt das irgendwann auf ein Blatt Papier? Wie funktioniert das?
Also, ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade zu dieser Platte ich da nochmal wie so eine Schallmauer für mich durchbrochen habe oder so eine, nee, eigentlich nur eine Barriere eingerissen, weil das jetzt tatsächlich die erste Platte war, wo ich gar nicht mehr unterschieden habe, ob ich eigentlich gerade als ich schreibe oder als jemand anderes. Also ich habe wirklich, ich glaube dadurch, dass ich jetzt auf dieser Platte so viel mit Taito Lassen zusammengeschrieben habe, der ja noch nicht mal Deutsch spricht, so, ne, war da so eine große Freiheit drin, dass ich das allererste Mal wirklich alles geschrieben habe, was mir eingefallen ist. Und ich habe darin aber erst gemerkt, wie ich die ganzen Jahre auch Ideen abgetrieben habe. Also ich habe ganz oft gedacht, jemand müsste mal ein Lied schreiben über, aber zu mir passt das nicht. Oder jemand müsste mal, eine dicke, kleine amerikanische Teenagerin müsste mal Folgendes singen. Ne? Oder wenn man eigentlich James Taylor wäre, müsste man Folgendes singen. Und das habe ich jetzt einfach alles geschrieben. Und ich würde inzwischen sagen, ich schreibe über alles, was mir so einfällt. Also eigentlich alles, was lang genug in meinem Kopf kreist und immer wieder kommt. Oder wo ich mich ja irgendwie merke, dass ich Formulierungen wiederhole in Gesprächen, dann weiß ich schon, ja, da kommt ein Song.
Achso, das ist ja erstaunlich. Ja. Welches ist der James Taylor-Moment?
Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also wir haben auch noch viel mehr Songs geschrieben. Das war tatsächlich auch sehr magisch, diese Begegnung mit Teitur, weil wir haben einen Großteil der Songs auf den Färöerinseln geschrieben und da wird es nie dunkel. Und da kann man ganz schön viel arbeiten, wenn man gut drauf ist. Und wir haben, glaube ich, 9 Songs an 7 Tagen geschrieben. Und darunter auch viele auf Englisch und ein paar davon habe ich mir sozusagen zurückübersetzt. Und ich weiß nicht, ob die ganz James Taylorigen dann überhaupt auf der Platte gelandet sind. Vielleicht so weit gekommen. Am ehesten noch.
Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Also ich bin seit sicher 10 Jahren Fan von Teitur und ich halte ihn für einen der tollsten zeitgenössischen Songwriter. Und gerade haben wir James Taylor angesprochen. James Taylor ist im Prinzip meine perfekte Männerstimme. Und Teitur hat auch so eine unschuldige, offene Stimme, der man sozusagen diese Virtuosität gar nicht anmerkt. Der so ganz mühelos singt und dazu noch lustige und schöne Texte schreibt und tolle Melodien. Und ich habe einen Song von ihm gecovert auf meiner letzten Tour auf Deutsch, in der deutschen Übersetzung. Und das hat sein Manager im Internet natürlich mitgekriegt, weil man kann ja nichts mehr heimlich machen. Und dann hat der uns verkuppelt, ganz schlicht. Und wir haben uns einmal in einem Café getroffen in Berlin und sind aufeinander los wie verlorene Geschwister irgendwie. So mit sich gegenseitig die ganze Zeit SMS schreiben mit Buchempfehlungen und so. Das hatte ich ganz lange nicht mehr. Freundschaft auf den ersten Blick.
Der kommt jetzt auch mit auf Tournee, wenn ich das richtig sehe, ne?
Ja, das ist so echt für mich eigentlich fast das Wichtigste, was passieren musste, weil es war nicht selbstverständlich. Der wohnt ja immer noch auf den Färöern und hat auch ein Baby. Und also war nicht leicht zu organisieren. Aber die kommen jetzt 3 Monate nach Berlin und sind auf der ganzen, also er ist auf der ganzen Tour dabei, spielt seine eigenen Songs, aber halt vor allem auch in meiner Band, als Bandmitglied, richtig.
Wie ist es, wenn Leute dieses Album begucken, die Titel sich angucken, die Texte angucken? Das war beim vergangenen Album ja auch schon so, dass da viele Journalisten machen das, aber ich denke, Menschen, die dieses Album kaufen oder zu Konzerten gehen, die machen das auch. Die setzen dann die Texte immer in Beziehung zu ihnen und zu dem, was womöglich Wir sind Helden früher gesagt haben oder so. Da entsteht natürlich irgendeine Art von Bild. Man liest das dann so, man liest dann Judith Holofernes. Ist das nicht komisch?
Das ist schon komisch zu wissen, aber es ist natürlich irgendwie Berufsrisiko. Und ich habe auch ja nie einen Hehl draus gemacht, dass wahnsinnig viel von mir selber in meinen Songs ist. Und selbst wenn ich Rollensongs schreibe und eine arme Lisa besinge oder eine arme Charlotte Atlas oder Henry oder am Ende bin es doch immer wieder ich. Also zu großen Anteilen. Natürlich finden sich da auch Leute aus meinem Freundeskreis wieder. Aber es ist schon sehr viel immer von mir drin. Insofern, ja, man kann mich lesen wie ein Buch. Man kann natürlich dann auch immer davon ausgehen, dass manche Sachen schon ganz lange her sind. Manche Sachen haben ja eine Latenz, bis man drüber schreibt. Also zur Bring mich nach Hause, die ja sehr, sehr traurig war, haben mich immer alle so besorgt angeguckt damals. Und da musste ich immer sagen, wenn das jetzt auf Platte rauskommt, dann heißt das, dass es mir vor 2 Jahren so ging. Das ist schon wieder alles ziemlich in Ordnung. Ja, aber klar, da ist schon viel drin von mir.
Dann hören wir jetzt Ich bin das Chaos von Judith Holofernes.
Hey, und wo willst du hin? Wir sind auf eine, du und ich, wir sind auf eine oder nicht. Komm, komm, wo willst du hin? Ich bring Geschenke mit, bring nicht immer Geschenke mit. Sag, hast du mich nicht vermisst?
Alles in Ordnung, alles in Ordnung bei dir.
Hey, ich hab dich schon. Ich bin hier.
Ich bin das Chaos von Judith Holofernes. Heute zu Gast bei NDR Info, der Talk. Frau Holofernes, wenn man sich die neuen Lieder anhört, dann ist das ein bisschen leichter noch, ein bisschen unvermittelter als das erste Album, das erste Soloalbum von Ihnen. Kann man das so sagen, dass Sie noch freier aufgespielt haben, weil irgendwie man nicht gucken musste, oh, was macht sie jetzt denn? Sondern Sie machen einfach ein neues Album.
Ich habe das Gefühl, dass dieses Album jetzt ein bisschen in so einem reineren Affekt entstanden ist. Also ich empfinde dieses erste Soloalbum, das Ein leichtes Schwert, auch als sehr frei in der Musik. Es ist extrem verspielt und kratzig und genauso, wie ich es haben wollte. Aber so im Rückblick habe ich das Gefühl, ich war damals noch nicht ganz so weit. Also ich war so weit, wieder Musik zu machen. Ich hatte total Lust, Musik zu machen. Ich hatte auch Lust, sie aufzunehmen. Aber es war alles so ein bisschen aus so einer gegenläufigen Bewegung heraus. Also die Musik wollte raus, ich aber eigentlich nicht. Und dadurch hat das so eine komische Spannung gehabt, auch für mich, diese Zeit. Also ich war einfach noch nicht ganz so tiefenerholt, ehrlich gesagt, wie ich es mir hätte gönnen können nach der Zeit mit Wir sind Helden. Ein bisschen haben diese Lieder mich einfach links überholt und nicht groß gefragt, was ich denn eigentlich so machen will. So, ne, für mein Gefühl. Und ich hätte mir da mehr Zeit nehmen können. Ich hatte einfach noch wirklich keine Lust, wieder rauszugehen in die Welt. Und das ist jetzt anders. Und auch in der Musik habe ich das Gefühl, ja, wirklich sehr in der Freude zu sein. So, auch wenn die Songs vielleicht teilweise auch traurig sind oder melancholisch, aber ich hoffe, dass das sich auch durchzieht, ne? So eine Freude und Freiheit im Machen. Irgendwie, ja, ich fühle mich irgendwie nicht mehr eingesperrt von dem, was ich mache oder was von mir erwartet wird oder so.
Das ist in der Tat natürlich so, dass viele Erwartungen an Sie haben, womöglich, aber vor allem hatten früher. Das würde ich doch noch mal gerne ansprechen. Ist es ja so, man übertreibt ja nicht, wenn man sagt, die Erwartungen an Sie waren vielfältig, nicht nur auf musikalischer oder textlicher Ebene oder irgendwas. Das war eine Zeit lang oft so, dass man sagt, was sagt Judith Holofernes dazu? Was sagt Wir sind Helden zu folgendem politischen Thema, gesellschaftlichen Thema, zu einem Problem, für eine Benefizgeschichte, für eine große, gute Sache, irgendwas in der Art. Ist das auch Teil der Erschöpfung gewesen, die Sie schon beschrieben haben? Dass man immer sagte, was sagen die rufen wir an, die sagt bestimmt was oder die sind da auch dabei oder so. Sie haben auch ganz viel gemacht, also sie haben ja auch in der Tat, waren sie nicht unsichtbar, was das angeht, aber das ist natürlich auch etwas, was einen sehr ermüden kann, oder?
Ja, das war natürlich auch ermüdend, das war auch ein Segen und ich bin immer noch froh, dass wir die Chance hatten oder ich die Chance hatte, immer auch in Medien vorzukommen, die nicht ganz so begrenzt sind, wie das, was einem als Musiker sonst so zur Verfügung steht. Also ich konnte ja dadurch auch einfach interessantere Leute treffen, dadurch, dass es auch im Feuilleton stattgefunden hat. Und aber trotzdem muss man natürlich dann lernen zu unterscheiden, wo man, ja, ich habe mir von Anfang an Mühe gegeben, sozusagen eigentlich nur da zu sprechen, wo ich mich auch kompetent fühle, aber das ist ja auch nicht immer das, was aus Interviews rausgezogen wird. Und manchmal, ne, wenn der Fragende sich selber dann rauszieht, sozusagen, wenn er das alles aufschreibt, dann kommt es rüber, als hättest du völlig ungefragt irgendwie mal wieder rumschwadroniert, was du von diesem und jenem hältst. Dabei war ich vor allem, ehrlich gesagt, einfach immer sehr, sehr höflich und hatte noch nicht gelernt, dass man gar nicht jede Frage unbedingt beantworten muss. Und habe jede Frage immer so gut beantwortet, wie ich irgendwie konnte. Und ja, das war immer eine Balance, aber es war auch für uns als Band total toll. Es hat uns natürlich geholfen, einfach eine interessantere Karriere zu haben, als wenn wir irgendwie damals, als es MTV noch gab, nur auf MTV stattgefunden hätten.
Aber es hatte natürlich auch dann, auch dieser Teil, aber vor allem auch der musikalische Teil, ich weiß gar nicht, welches das Bild das richtige ist. Crashkurs sagt man immer so, das sagt man so schnell. Dabei ist das natürlich, bedeutet das natürlich auch, wir haben schon das Wort öfter gesagt, das bedeutet schon auch Chaos und sich umstellen und auf einmal mit Erwartungen und mit äußeren Gegebenheiten zu tun zu haben, mit denen man im Traume vorher als Band ja nichts zu tun gehabt hätte. Also, man muss vor einem Publikum bestehen. Okay, man muss Songs liefern. Man muss dann eben beim nächsten Mal womöglich, hat man nicht den Anspruch von der Plattenfirma, aber für sich selbst womöglich auch das nochmal, aber noch besser liefern. Ja. Ist das so gewesen?
Naja, schon. Also ich denke, das, was mir damals das Schwierigste war, war tatsächlich das, dass das auf so vielen Ebenen so fordernd ist und das ja auch immer alles gleichzeitig. Also es kommt eigentlich kaum jemals vor, dass man sich zum Beispiel auf eine Tour vorbereitet und sich wirklich nur auf die Tour vorbereitet, was ja heißt üben und Sachen organisieren, mit Musikern sprechen. Das ist total komplex an sich. So, ne? Sondern meistens passiert das dann immer gleichzeitig in der Zeit, wo man irgendwie an 2 Tagen die Woche 8 Interviews macht und gleichzeitig das Video abnimmt und dann kracht einem die Homepage zusammen und dann kommt jemand und sagt, du hast aber ganz schön lange nichts mehr auf den sozialen Medien gemacht. Ne? Also diese Gleichzeitigkeit von all dem, das fand ich schon immer sehr schwierig, zumal ich halt eigentlich als Typ eher Einspitzigkeit suche. Also meine Sehnsucht geht immer in Richtung eine Sache machen und mich vertiefen und so, ne? Also Vertiefung und Tiefe generell. Und da passt das natürlich nicht so gut dazu. Inzwischen ist es so, dass ich...
Das ist ja noch geschmeichelt. Also, da passt das überhaupt nicht, das ist das Gegenteil.
Das ist das totale Gegenteil. Inzwischen habe ich mir, also dadurch, dass ich jetzt solo unterwegs bin, mich hat früher nie jemand zu irgendwas gezwungen. So, ne? Bei den Helden auch nicht. Und wenn ich da über meine Grenzen gegangen bin, dann aus bestimmten Mechanismen, die ich selber mitgebracht habe, heraus. Aber wie übrigens so viele Frauen außer mir auch noch, habe ich eine ausgeprägte Tendenz, Erwartungen und anderer Leute Bedürfnisse aufzunehmen, sodass die noch nicht mal unbedingt geäußert werden müssen. Und natürlich geht man dann in so einem, ja, irgendwie komplexen Gebilde eher mal über seine eigenen Grenzen, weil man eben immer die anderen Bedürfnisse auch noch auf dem Schirm hat. Und das ist tatsächlich was, was für mich wahnsinnig erleichternd ist, dass ich jetzt nur noch für mich denke, für was für mich und mein Leben gut ist. Und dann weiß ich jetzt halt zum Beispiel auch, ja, jetzt bringe ich die Platte heraus, dann muss man wieder irgendwie 3 Monate sozusagen. Aber ich kriege dann zum Beispiel auch jetzt in so einer Phase, ich habe dann so beinahe verliebte Sehnsucht nach irgendwie Gedichte lesen. Also ernsthaft so, ja, dass ich das Gefühl habe, ich brauche Tiefe und ich brauche Schönheit als Gegengift.
Zur Oberflächlichkeit und
ja, ich brauche das. Also irgendwie, ich möchte jetzt eigentlich hier liegen und Walden lesen oder so. Und das, inzwischen kenne ich mich da aber eben auch ganz gut und weiß dann, was ich machen muss, um relativ gut gelaunt durch so eine Phase zu kommen. Und sie ist halt auch sehr begrenzt. Also ich mache einfach viel, viel weniger als früher.
Nun ist es ja bei Wir sind Helden auch logischerweise so gewesen, dass natürlich, okay, mit allen Sachen, die von außen kommen und Anfragen und Interviews und Presseterminen und ich weiß nicht was noch alles, sie natürlich auch in gewisser Weise die Verantwortung mit für diese Band hatten. Also natürlich als Teil einer Band. Und da ist natürlich, nehme ich mal an, auch vieles, was man ja gar nicht sagt, wollen wir so oder wollen wir so, sondern man macht ja auch als Band etwas, weil man das zusammen machen will. Und dann ist man natürlich auch wie ein Pferd, eben zieht man dann eben weiter, oder? Ist das nicht so?
Ja, man ist ja sehr eingeschwungen aufeinander. So, und natürlich gibt es, also das ist ja auch in ganz feinen Entscheidungen, ne, macht man natürlich immer wieder Kompromisse. Und wenn man aber sowieso nur noch, also wenn man begrenzte Kräfte hat, natürlich sagt man dann auch die eine oder andere Sache zu, weil es eine Mehrheit dafür gab und es war dann genau die eine Sache, die dir jetzt in dieser Woche eigentlich das Genick bricht und so. Und jetzt zum Beispiel, wo ich für mich alleine entscheide, das ist auch eine Last, also manchmal vermisse ich das auch, ne, dass ich denke, ich kann niemanden fragen. Also ich habe natürlich Leute, die ich fragen kann, aber ich bin immer alleine verantwortlich. Und jetzt bin ich sogar noch meine eigene Plattenfirma. Jetzt
oh Gott.
Ja, naja, aber es ist gar nicht so viel mehr Arbeit, ehrlich gesagt. Es ist nur noch mehr Eigenverantwortung. Ich finde das aber total toll, weil ich überhaupt nicht mehr in so Opferpositionen gehen kann. Weil man kann ja auch in so einem Gefüge sehr leicht dann immer irgendwie Augen rollen und seufzen und irgendwie heroisch da märtyrermäßig sein Ding machen und sich selber ausbeuten und immer irgendwie aber jammern. Und wenn man aber sagt irgendwie, ich bin meine eigene Plattenfirma, alles, was ich jetzt mache, habe ich mir so ausgesucht, das ist toll. Bringt auch die Eigenverantwortung, dass ich wirklich auf mich selber hören muss, weil ich überhaupt nicht mehr schimpfen kann, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht machen wollte.
Sie haben es schon besprochen vorhin, das erste Wir sind Helden Video war eine
Sache, die eine wichtige Geschichte war. Heute gibt es immer noch Videos. Damals war es Musikfernsehen. Das war eine große Sache.
Gibt es ja nicht mehr.
Ja, eben. Das wollte ich gerade sagen. Diese 15, 18, 20 Jahre, wenn man auf diese Zeitspanne insgesamt zurückgucken möchte, dann hat das ja eine unglaubliche Umwälzung im Musikbusiness mit sich gebracht. Wie bewerten Sie das? Wie gucken Sie da drauf? Ist das etwas, wo Sie sagen, ach, das ist aber schade, dass es so ist? Oder einige Sachen werden auch einfacher dadurch, niedrigschwelliger vielleicht?
Also ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen in einer spannenden, aber auch schwierigen Übergangszeit, ne, wo sich neue Möglichkeiten auftun für Bands oder für mich jetzt auch im Internet. Und ich liebe das Internet sehr dafür, dass es mir ermöglicht, meine eigenen Kanäle zu pflegen. Und ich kommuniziere sehr viel irgendwie über Twitter und über Facebook mit meinen Leuten. Und ich habe das Gefühl, ich kann ohne Umwege wirklich mein Zeug an die Leute ranbringen, die es auch wirklich hören wollen. Dafür bin ich sehr dankbar. Da aber noch niemand irgendwie rausgefunden hat, wie so richtig man die Bands damit ernähren soll, muss man im Moment so ein bisschen eigentlich noch beides machen. Also man muss eigentlich noch die alten Wege auch bedienen oder zumindest in Deutschland. Es gibt in Amerika ja schon ein paar Beispiele, zum Beispiel Amanda Palmer, die auch dieses fantastische Buch geschrieben hat, The Art of Asking, die sich komplett losgemacht hat vom konventionellen Plattenbusiness und alles über ihre Crowd macht. Da kriege ich also richtig verliebte Augen, wenn ich daran denke. Also das reizt mich sehr. Ich bin einfach noch skeptisch, ob das in Deutschland einfach wegen dem kleineren Land, dem kleineren Markt und dem noch wenigeren Geld und vielleicht auch unserem Verhältnis zum Geld und zur Freigebigkeit und Neid und Kunst und so, das ist ja einfach nochmal ein bisschen anders als in Amerika, ob so ausschließlich sich darauf zu verlassen, so funktionieren würde.
Wenn Sie nochmal anfangen würden, würden Sie sagen, klar, die Leidenschaft, die braucht man immer, man muss irgendwie durchhalten wollen oder man muss einfach irgendwie Schwein haben.
Das kann ich selber so noch nicht richtig sagen, aber ich habe das ja am Anfang gesagt, dass das wirklich was Magisches hatte und ich glaube immer noch daran, dass man dafür sorgen kann, die richtigen Kräfte einzuladen. Also man braucht viel Glück, aber man muss auch Glück erkennen, wenn es sich einem bietet und man muss auch sich selber nicht im Weg stehen. Und ich glaube, romantisch wie es ist, ich glaube total daran, dass Eindeutigkeit und ein scharfes Profil dabei hilft. Und wenn es das für ein paar Jahre am Anfang schwieriger macht, dann würde ich das nicht aufgeben. Und das Schöne an dieser zusammenbrechenden Musiklandschaft, so, ne, Musikindustrie oder diesen alten Wegen, das Schöne daran ist ja, dass wenigstens keiner mehr sagen kann, es gäbe quasi einen Standardweg, der immer funktioniert. Das finde ich total schön, ein bisschen Wildwestmäßig. Das Alte ist irgendwie kaputt. Ein paar Leute reiten quasi noch Rodeo auf Dinosauriern und tun so, als ging es darum, am längsten oben zu bleiben. Aber im Prinzip ist der Zug abgefahren und alle müssen irgendwie gucken, was jetzt kommt. Und das hat auch was.
Es gab natürlich Musik auf Deutsch, bevor Wir sind Helden so großen Erfolg hatten. Aber es gab ihn auf andere Weise und es gab ihn ein paar Jahre lang auch nicht in ganz populären Medien, also in Massenprogrammen im Radio beispielsweise oder auf MTV in dem Sinne gab es das nicht.
Ja.
Es gab natürlich Menschen wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Heinz-Rudolf Kunze und so weiter, die natürlich noch von ihrer Fangemeinde und von ihrem Ruhm auch und von ihrem großen Leistung, möchte ich auch schon sagen, immer noch gezehrt haben und so weiter, neue Alben rausgebracht haben. Aber da gab es doch eine gewisse Lücke dabei. Haben Sie das damals so empfunden? Sie sagen ja, das scharfe Profil bei Wir sind Helden waren die deutschen Texte einfach, oder?
Ja, das auch, klar. Das Lustige daran ist, dass ich mich ja nie bewusst entschieden habe, auf Deutsch zu schreiben, sondern ich habe am Anfang als Teenager oder auch mit Anfang 20 meine ersten Songs alle auf Englisch geschrieben und alle meine Songwriter-Vorbilder haben Englisch geschrieben und ich war überhaupt nicht ausgerichtet auf deutschsprachige Popmusik und das einzige deutschsprachige Idol war Rio Reiser und eine Handvoll Hip-Hopper, ehrlich gesagt, weil die lustig waren und schlau. Und das war fast eine Zufallsentscheidung. Und dann hat das so gezündet.
Ja, das kann man wohl sagen. Ich meine, danach, also der gezündet ist genau richtig. Es sind natürlich auch viele Bands danach aus dem Proberaum weg eingekauft worden. Die haben die große Tür aufgemacht. Sind Sie ein bisschen stolz drauf?
Ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde auch bei vielen Bands, dass sie nicht unbedingt ganz dringend auf Deutsch singen müssten, weil der Nachteil ist, dass man alles versteht. Also ne, sowas schlägt ja schnell ins Gegenteil um, dass dann plötzlich jeder auf Deutsch singen muss und eine Band, die englische Texte hatte, die vielleicht gar nicht so einen Schwerpunkt auf Texten hat, muss ja auch nicht jeder. So, ne? Gibt ja auch viele Leute, denen das gar nicht so wichtig ist, die halt irgendwie völlig unpeinliche, solide, auch coole, meinetwegen englische Texte hatten. Und dann kommt jemand und sagt, ihr müsst es ganz dringend auf Deutsch machen, das ist nicht immer eine gute Idee. Und viele Sachen landen dann halt auch sehr schnell im Schlager oder in so Grußkartenweisheiten irgendwie so, ne? Und damit möchte ich jetzt mal als Urmutter bitte nicht so viel zu tun haben.
kann man sich nicht immer alles aussuchen.
Auf der anderen Seite, jetzt mit dem ganzen Streaming und so, ist übrigens die deutsche Sprache wieder ein Makel, ne? Weil einfach Streaming natürlich weltweit funktioniert. Und man da mit deutschsprachiger Musik wieder sehr eingeschränkt ist und nicht überall unterkommt und so.
Wir wollen noch einen Song hören von ihrem Album. Und das ist Der letzte Optimist. Ein wunderbares Lied, ein bisschen erschreckend, auch sehr lustig, aber auch sehr anrührend. Wer ist der letzte Optimist?
Also eigentlich bin ich das. Ich bin tatsächlich ziemlich unerschütterliche Optimistin. Und wahrscheinlich hat mir gerade deshalb der Gedanke so gut gefallen, mal ein Lied sozusagen für die tiefe Nacht zu schreiben, wenn der Tag irgendwie doch nicht kommt. Ja, also ich wollte einfach mal ein tieftrauriges Lied schreiben, wo noch kein Licht am Horizont ist.
Der letzte Optimist von Judith Holofernes.
Nichts ist so trist wie ein Optimist mit der Nase hammers falt. Der sagt, mir ist nicht kalt, ich bleib hier liegen. Ich bleib hier liegen. Nichts hieran ist gut, nichts werde ich daraus lernen. Mein Herz pumpt nichts als Blut mehr und hinter diesen Sternen. Nichts als Satellitenschrott, Unendlichkeit und
im Talk auf NDR Info heute zu Gast Judith Holofernes. Und das war Musik von Judith Holofernes, Der letzte Optimist, von ihrem neuen Album Ich bin das Chaos. Frau Holofernes, schenken Sie uns noch ein paar Erinnerungsmomente an Dinge, die in Ihrem Buch ein bisschen beschrieben werden, aber die Sie auch in Interviews immer mal wieder angesprochen haben. Unter anderem, Sie waren Headliner bei Rock am Ring, und zwar, weil eine andere Band ausgefallen ist. Nicht gerade eine ideale Voraussetzung, vor, ich weiß nicht wie viel Tausend, Zehntausenden Menschen aufzutreten.
Ja, ich habe tatsächlich auch geweint, als die Anfrage kam, weil ich wusste, ich kann es nicht absagen. Es ist eine zu große Chance. Und ich aber dachte, ich wünschte, mich würde keiner fragen. Also es war wirklich, es hat mich vollkommen erschlagen. Und wir sollten tatsächlich einspringen für Limp Bizkit, die ja auch ein ganz bisschen eine andere Zielgruppe hatten. Und als das dann auch noch groß angekündigt wurde bei Rock am Ring auf der Homepage, hat es auch natürlich Hassmails gehagelt. Und ich dachte wirklich, ich gehe da auf die Bühne und werde mit Zeug beworfen werden. Das wird ganz schlimm. Und natürlich wurde es ganz entzückend. Und in der ersten Reihe, weiß ich noch, haben irgendwelche Metalheads in Kutte zu Nur ein Wort getanzt.
Man könnte aus ihren Liedern, aus ihren Texten Formeln finden, die auf ihr eigenes Leben passen. Fühlen Sie sich manchmal verfolgt von ihren eigenen Liedern?
Von meinen eigenen
Songs? Also Ich will mein Leben zurück beispielsweise, oder Sie haben uns ein Denkmal gebaut.
Nein, eigentlich nur im Schönen tatsächlich. Also ich habe immer mal wieder Anfragen, dass jemand sich was tätowieren möchte. Und da muss ich immer tief durchatmen, weil ich... Ja, es ist schon eine große Verantwortung. Also, ne, dass Leute mir schreiben, sie wollen es in meiner Handschrift und sich irgendwie ihre liebste Textzeile tätowieren. Und ich mache das dann, ne, weil ich am Ende des Tages denke, okay, ich bin erstens auch glühender Fan, wenn ich Fan bin. Und ich kann das sehr verstehen, dass einem Musik so viel bedeutet. Und dann möchte ich das auch, ne, finde ich gut. Aber das finde ich immer mal hart. Aber ansonsten...
Also das muss man sich so vorstellen. Da schreiben Menschen und sagen, könnte ich bitte Ihre Handschrift haben für eine Zeile, die mir gut gefällt? Ja. Und dann...
Die beliebteste...
Ja Dinge, die beliebteste, von denen ahnt man ja nichts.
Ja, die beliebteste ist, du musst hier nicht dazugehören, aber such dir, was zu dir gehört. Aus The Geek Shall Inherit. Das sind... Kann ich auch gut verstehen. Ja. Oder du musst nicht tanzen, aber beweg dein Herz. Also das... Lustigerweise ist es immer der... Nee, ich fühle mich nie negativ verfolgt. Ich habe immer das Gefühl, dass, also ich bin auch so. Mir hat Musik auch immer so viel bedeutet und das ist ja dann total schön, wenn man das für andere Leute sein kann.
Was kommt als nächstes?
Ich muss eigentlich immer aufpassen, dass meine neuen Ideen die alten nicht quasi von hinten platt trampeln. Ja, ich wüsste jetzt schon sehr genau, was ich als nächstes machen will. Eigentlich meine Traumvorstellung wäre, mir ein Leben zu basteln, in dem ich kontinuierlich immer eigentlich arbeite. Und mit Arbeiten meine ich kreativ arbeiten, weil das ist, was ich eigentlich als meinen Beruf betrachte. So, ne? Und von diesem zyklischen und eruptiven, was das Plattenveröffentlichen hat, wieder runterzukommen. Und das ist zum Beispiel eine Chance, die liegt im Internet. Also eigentlich stehe ich mir da nur selber im Weg, weil ich das Album noch so sehr liebe. Und irgendwie so einen geschlossenen Rahmen wie jetzt auf dieser, also auf Ich bin das Chaos, da haben die Lieder ja auch viel miteinander zu tun. Und das kann ich noch nicht so gut aufgeben. Aber ansonsten könnte man ja heutzutage eigentlich auch einfach immer mal einen Song veröffentlichen. Das würde mir, glaube ich, so von der Arbeitsweise mehr entgegenkommen.
Ich habe mir noch eine Liedzeile ein, auf die ich Sie ansprechen wollte. Und zwar Charlotte Atlas, lass das Ding doch einfach fallen. Können Sie das?
Die Welt einfach fallen lassen? Boccia mit Planeten spielen? Ich kann es immer besser. Ich kann es immer besser. Aber ich bin auch Charlotte Atlas, die denkt, dass schon alleine durch Sorgen machen ich wahrscheinlich in Wirklichkeit heimlich das Firmament zusammenhalte.
Wenn man in eine Suchmaschine eingibt, im NDR-Archiv, dann ihren Namen eingibt, dann kommen nicht nur Songs von Ihnen oder von Wir sind Helden, logischerweise so, sondern auch welche von Aki Bosse oder von Pohlmann. Das sind dann Zusammenarbeitsgeschichten, die so entstanden sind. Mhm. Das ist unter dem Radar der Öffentlichkeit geschehen, was wahrscheinlich auch beabsichtigt ist, ganz normal.
Ja.
Wie sind solche Zusammenarbeiten? Ist das was, was Sie gerne machen, was Ihnen Spaß macht, was anregend ist? Wie funktioniert das?
Ich liebe das. Ich schreibe total gerne mit anderen Leuten. Das ist ja ein ganz eigenes Berufsbild und ich glaube, das kann ich nicht. Ich bin jetzt nicht so ein Auftragskiller, der sozusagen reinkommt und anderen Leuten ihre Hits schreibt. So. Aber also ich habe da eher so einen Hebammen-Ansatz, weil ich einfach weiß, dass jeder, also ich arbeite eh nur mit Künstlern, die ich selber auch schätze und von denen ich denke, dass sie gute Songs komplett alleine schreiben können. Ich weiß nur, es gibt halt immer Momente, da verhakt man sich bei manchen Songs und ist zu nah dran oder würde die jetzt weglegen oder kommt nicht weiter. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Aki, also Bosse hat neulich gesagt, ich sei, was hat er gesagt? Die Kavallerie sei eingeritten. Also mir fällt es sehr leicht. Ich schreibe sehr, sehr gerne Songs, wenn der Tag lang ist und habe dabei einfach sehr viel Spaß. Und gerade wenn das anderer Leute Songs sind, dann ist da so viel Leichtigkeit drin und ich kann gut in so Rollen eben gehen, dass ich denke, ich bin jetzt Aki, ich möchte jetzt Folgendes sagen und das macht mir total Spaß.
Eine letzte Frage habe ich noch. Ich weiß, das würden wahrscheinlich viele Bands sagen, aber ich glaube, bei Wir sind Helden trifft das in besonderem Maße zu, dass man der Band mit einer besonderen Zuneigung gefolgt ist, auch über die verschiedenen,
ja,
vielleicht Entwicklungsstufen, vor allem verschiedenen Alben, vielleicht auch eben bis zum letzten Album. Mhm. Und diese Menschen kommen jetzt auch zu Ihnen ins Konzert mit einer echten, wirklich real gemeinten Zuneigung.
Ja, das ist total schön. Deswegen habe ich ja dieses Mal beschlossen, was sehr ungewöhnlich ist, tatsächlich direkt zur Veröffentlichung auf Tour zu gehen. Das macht man eigentlich nicht. Man wartet eigentlich 8 Wochen oder so, ne? Und ich habe ja jetzt beschlossen, ich gehe direkt zur Veröffentlichung auf Tour, anstatt quasi so eine konventionelle Promotion-Reise zu machen durch die Sender und so, ne? Und das, ich fahre dann auch gerne zu dem Sender, aber ich finde es wahnsinnig schön, dass ich dann abends sozusagen diese Erdung kriege, durch die Leute, von denen ich weiß, dass die einfach ganz unkopfig genau wissen, warum sie da sind. So, ne? Und das auch nicht erklärt kriegen müssen. Das ist, also ist ja jetzt noch nicht so, aber ich halte das für sehr heilsam. Ich glaube, es ist ein genialer Schachzug für mein Seelenheil. Und ich werde auch rauskommen. Ich muss noch eine technische Möglichkeit finden. Ich brauche irgendwie ein Megafon oder so ein Umhängetransistor oder so, weil ich werde immer so heiser beim Signieren nach der Show. Und das ist natürlich der Tod. Das kann man nicht machen auf Tour. Und ich habe aber beschlossen, ich will unbedingt wieder rauskommen und alles signieren und so. Einfach, weil das für mich wirklich wichtig ist, diesen direkten Kontakt zu haben, weil ich dann überhaupt keine Fragen mehr habe. So. dann bin ich einfach genau in dem, wofür ich angetreten bin.
Dankeschön.
Gerne, danke auch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.